Deutschlandfunk Kultur Interview.
Heute erscheint die Autobiografie von Edward Snowden in 22 Ländern der Welt parallel. Die Buchkritik, die gibt es bei uns 8.45 Uhr hier im Deutschlandfunk Kultur. Für Snowden persönlich, das wissen Sie, ist die Geschichte eher eine tragische. Er sitzt nämlich seit 2013 in Russland fest, gejagt von denselben US-Geheimdiensten, deren Machenschaften er aufgedeckt hat. Aber was hat Snowden eigentlich erreicht für die Welt, für uns? Das frage ich den Gründer und Chefredakteur von Netzpolitik.org, Markus Beckedahl. Guten Morgen.
Guten Morgen.
Herr Beckedahl, Ihre Webseite ging schon ins 11. Jahr, als Snowden die NSA-Affäre auslöste. Haben Sie als Netzexperte eigentlich vor diesen Enthüllungen geahnt, welche Überwachungstechniken bereits seit Jahren in Betrieb waren?
Ja, wir haben es geahnt. Es gab auch schon einen NSA-Skandal vor Snowden. Ende der 90er diskutierte unter anderem das EU-Parlament mit dem Untersuchungsausschuss über den sogenannten Echelon-Skandal. Aber das ist nach dem 11. September 2001 alles irgendwie vergessen worden. Und natürlich gab es Zirkel, wie beispielsweise beim Chaos Computer Club und seinen Kongressen, wo man sich Gedanken gemacht hat, was an Überwachung möglich wäre, wenn man keinen Skrupel hätte, wenn man viel Geld hätte und wenn man laxe Gesetze hätte, die einen nicht daran hindern. Das Ausmaß der Snowden-Enthüllung hat dann doch alle überrascht, weil es war noch viel schlimmer, als wir uns das vorgestellt haben.
Erinnern Sie sich denn an die ersten Meldungen 2013 über diesen ominösen Whistleblower, der ja heute unser Verständnis der Welt verändert hat?
Ja, natürlich. Das war für uns ganz groß. Wir hatten vor den Snowden-Enthüllungen immer etwas das Problem, dass wir uns nicht so getraut haben, in der Öffentlichkeit darüber zu sprechen, was wir uns vorstellen, was an Überwachung möglich wäre. Man hatte immer so Angst, ein bisschen in so eine Verschwörungstheoretiker-Ecke gerückt zu werden. Und dann fing ja die Enthüllung an. Erstmal mit dem sogenannten PRISM-Programm. Das heißt, US-Sicherheitsbehörden, Geheimdienste haben schon damals direkten Zugriff auf die Datenbanken der großen amerikanischen Tech-Konzerne gehabt. Das heißt, alles, was wir bei Google, bei Facebook eingeben, kann direkt von der NSA untersucht werden. Und das war der erste Knall. Und dann folgten ja eigentlich fast im Tagestakt neue Knalle. Und das hat uns schon imponiert, aber auch erschreckt.
Edward Snowden ist heute eine der bekanntesten Personen der jüngeren Geschichte. Er selbst hat nicht viel davon. Ihm haben seine Enthüllungen nur geschadet. In den ersten Jahren wurde sein Schicksal noch verglichen mit dem von WikiLeaks-Gründer Julian Assange. Kann man das heute noch machen?
Ja, der große Unterschied zwischen Assange und Snowden ist, dass Assange auf der einen Seite ein Publizist, ein Journalist war und ist, und Snowden ein Whistleblower. Das heißt, Assange brauchte immer Whistleblower wie Snowden. Und Snowden wiederum brauchte Journalisten wie die Journalistin Portras beziehungsweise Glenn Greenwald, die ihm dann geholfen haben, was zu machen. Assange selbst ist eine tragische Figur geworden, auch möglicherweise, weil er sich selbst immer in den Vordergrund gedrängt hat, während Snowden sich da eher zurückgezogen hatte, abgesehen jetzt von seiner Biografie, die veröffentlicht wird, und Snowden immer eher so die Enthüllungen für sich sprechend ließ.
Hat Snowden denn erreicht, dass unsere Smartphones und Computer heute sicherer sind vor Ausspähung durch Geheimdienste als noch 2013? Oder ist es wahrscheinlich, dass die Geheimdienste weiter ungeniert unsere Daten abgreifen, auch wenn ihnen das Gesetze verbieten?
Na, das ist eine ungeklärte Frage. Auf der einen Seite hat Snowden mit seinen Enthüllungen erreicht, dass die IT-Welt, also dass die Computer alle sicherer geworden sind, dass sie mehr Verschlüsselung eingebaut haben. Auf der anderen Seite haben diese Enthüllungen leider auch dazu geführt, dass viele Regierungen, inklusive unserer deutschen Regierung, das Ganze als Wunschliste gesehen haben und durch Gesetze und mehr Geld für Geheimdienste und mehr Befugnisse für Geheimdienste die Überwachung so massiv ausgebaut haben, dass wir auf der einen Seite viel, viel mehr Überwachung haben, auf der anderen Seite zum Glück in der IT-Welt mehr Bewusstsein für Verschlüsselung da ist, dass wir ein bisschen besser uns auch selbst schützen können. Aber befriedigend ist die Situation im Moment leider nicht.
Und das Bewusstsein der Öffentlichkeit, konnte Snowden das verändern oder ist die jetzt eher noch fatalistischer und sagt sich, egal, alle Daten werden sowieso irgendwo geknackt werden, was soll ich dagegen tun?
Das ist so eine Mischung. Also auch wenn ich selbst jetzt, sagen wir, den Dienst WhatsApp nicht gut finde und Facebook immer noch weiß, wer mit wem wo kommuniziert, passiert. So gibt es beispielsweise bei WhatsApp mittlerweile Verschlüsselung. Das heißt, ein paar hundert Millionen Menschen nutzen eine automatisiert einschaltende Verschlüsselung, die es vorher nicht gab. Es gibt einfachere Möglichkeiten zur E-Mail-Verschlüsselung als früher. Es gibt alternative, dezentrale, datenschutzfreundliche Messenger, die jetzt eigentlich von uns allen genutzt werden können, wenn wir es denn wollen, wenn wir das Bewusstsein dafür haben. Das haben nicht alle. Und wenn wir etwas zu verbergen haben, was eigentlich jeder haben sollte, weil sonst würden wir beispielsweise auch nicht die Tür hinter uns zumachen, wenn wir auf Toilette gehen.
In Deutschland wird jetzt wieder kontrovers diskutiert über ein mögliches Asyl für Snowden. Er sagt, er möchte das hier beantragen. SPD-Vize Stegner ist dafür, auch der grüne Fraktionschef Hofreiter sagen ja. Der innenpolitische Sprecher der CDU Middelberg sagt, nö, es gibt keinen Zweifel, dass Snowden auch in den USA ein rechtsstaatliches Verfahren kriegt. Und deswegen sieht er keinen Anlass für ein Asyl. Wie sehen Sie das?
Also ich würde da allen CDU-CSU-Abgeordneten mal empfehlen, sich zu informieren, wie die rechtliche Lage in den USA ist. Das Problem für Snowden ist, dass er dort in den USA unter dem sogenannten E-Spionage-Akt von 1918 verurteilt werden würde. Das heißt, er hätte kein Anrecht auf ein faires Verfahren. Das würde alles von Geheimgerichten entschieden werden. Er könnte sich nicht richtig verteidigen. Und ich kann verstehen, dass er dann sagt, nee, unter diesen Bedingungen bleibt er lieber in Russland in einer Diktatur, weil da kann er sich wenigstens noch frei bewegen. In den USA hätte er wahrscheinlich noch nicht mal richtig Kontakt zu seinen Anwälten.
Sie haben ja selbst mal den langen Arm des Gesetzes gespürt, als gegen Sie und Ihre Seite 2015 wegen des Verdachts des Landesverrats ermittelt wurde. Hatten Sie da so ein bisschen auch so ein Snowden-Gefühl? Konnten Sie sich da besser in ihn hineinversetzen?
Nein, also wir waren Publizisten, wir waren Journalisten, wir haben Dokumente veröffentlicht, die einfach mal die Banalität des Ausbaus des Überwachungsstaates anhand von Besoldungsstufen im Verfassungsschutz dokumentiert haben und waren deswegen auch ganz überrascht, dass wir auch Ermittlungen wegen Landesverrats bekommen hatten. Aber wir waren Journalisten, wir standen besser geschützt da als unsere Quellen, die damals nicht entdeckt worden sind. Aber unsere Quellen waren ja so etwas wie Edward Snowden. Und die ganze Debatte um Edward Snowden zeigt ja auch, dass wir einen viel besseren Schutz von sogenannten Whistleblowern brauchen, weil wir Journalisten sind darauf angewiesen, dass wir Quellen haben, die uns auf Missstände hinweisen, die wir dann als Journalisten dokumentieren können. Und diese Quellen haben einen viel unzureichenden Schutz in Deutschland, ebenso wie in den USA, wie der Fall Snowden zeigt.
Sagt der Gründer und Chefredakteur von Netzpolitik.org, Markus Beckedahl. Heute nämlich erscheint die Autobiografie von Edward Snowden. Wir stellen sie vor um 8.45 Uhr hier im Deutschlandfunk Kultur. Herr Beckedahl, herzlichen Dank.
Vielen Dank Ihnen.